Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten Podcast. Mein Name ist Airfred und heute habe ich wieder einen Gast von der Mauerstraße da, der eigentlich mit zu den OGs meiner Meinung nach aus dem Daily gehört. Ja, er ist seit langem dabei. Heute bei uns Atacama. Mein Lieber, wie geht's dir?
Hallo zusammen. Hey, mir geht's gut. Und selbst?
Sehr schön, ja, alles Paletti. Ich freue mich auf eine geile Aufnahme mit dir. Wie gesagt, wir kennen uns zumindest vom Schreiben schon lange. Ich kenne deinen Namen relativ lange. Soll ich auch sehr herzlich von Krautwurst grüßen, mit dem war ich letztens noch unterwegs. Habe
Guter
ihm
Mann.
erzählt, hier, der Atacama kommt vorbei. Er meint, ey, yo, richte mal Grüße aus, das ist ein guter Typ. Und ich freue mich auf die Aufnahme mit dir. Du bist sehr stark, glaube ich, in Öl investiert. Das habe ich mir bei dir auf jeden Fall gemerkt. Entsprechend werden wir darüber auch reden. Wir werden ein bisschen allgemein so über deine Wege an der Börse sprechen, über die Energiewende, über Ölbuden, über Schiffe. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was dabei. Ja, es ist natürlich jetzt kein Tech-Podcast, aber trotzdem eine spannende Mischung, die wir heute, glaube ich, hören werden von dir.
Ja, das hoffe ich doch, das hoffe ich, ja.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, lass uns direkt reinstarten mit der ersten Frage. Wie lange bist du an der Börse und was hast du alles mitgenommen?
Eine wilde Story, aber so lang bin ich, habe ich mal eben nachgeguckt. Ich bin seit 2015 dabei. Das heißt, ich habe schon zwei, drei große Crash mitgenommen, so wie der Silicon Valley Bank Crash, der wird ja auch auf meiner Medaillenliste sein. Aber ja, seit 2015 habe ich langsam angefangen. Damals war ich, glaube ich, 20 Jahre alt. Habe immer schon was heißt Mauerstraßenwetten? Wall Street Bets gekannt, das Subreddit, und wollte das selber machen. Aber das ging dann noch nicht so wirklich in Deutschland. Und deswegen habe ich mit 20 mir den S-Broker gegönnt und habe dann meine erste Stahltasche gekauft. Und zwar ThyssenKrupp, 400 Euro. Die dümpeln immer noch bei mir im Depot rum bei minus
Alter.
80%. Ich glaube, das sind jetzt nur noch viel weniger, aber es ist eine gute Erinnerung ans Taschenhalten und eine nette Anekdote, wenn man da ab und zu mal wieder reinguckt. Aber ansonsten
Ja,
bin
die
ich
sind
schon
doch
mal
jetzt
länger
gerade,
dabei.
ja, die sind doch jetzt gerade bei 11 Euro oder was?
Was sind die bei 11 Euro?
Oder? Also
Ich
zumindest.
dachte 5, 6 Euro. Also ich gucke da nicht rein. Das
Ach
ist der
so.
S-Broker, ne? Also das ist Taschensammlung. Da ist noch lang und schwarz dabei. Und das war's dann auch, ne? Da gucke ich nicht rein. Da ist
Ja,
nur
gut,
mein.
ja, okay. Alter, 6,84 € gerade. Okay, krass. Mein
Ja,
letzter Stand von vor einem Jahr war irgendwie so 11 Euro. Aber ja, okay. Haben sie nochmal schön halbiert. Stabil.
gut. Ich meine, Bayern ist um die 20 Euro. Da ist wenig oder noch weniger. Also von daher.
Ah, okay. Ich dachte, du wärst bei 400 € rein. Ich habe mich gerade schon gewundert, wieso es da nur
Ach
18% Verlust
Quatsch,
ist.
nein, das ist eine kleine Position. Damals mit 20 hatte ich nicht so viel. Und dann
Ja.
Hauptsache Börse was kaufen. Ich hatte FOMO von Stahl. Die hatten
Normal.
da irgendwo gerade ihr Werk in Brasilien groß abgeschrieben gehabt und ich war der Meinung, jetzt kommt der Turnaround.
Ja.
Naja, so Retrospektive, was haben wir jetzt 7 Jahre später? Und der Turnaround ist noch nicht da. Mehr Tafelsilber verkauft, aber was will man machen? Ne? Es ist halt da, ich sehe es nicht ein, das zu verkaufen für, was ist es, ein Hunderter? Und ein bisschen den Verlustpott zu füllen oder so. Ah, nee, muss nicht sein. Das ist eine gute Aktie. Naja, glaube ich zwar nicht dran,
Ist
aber
ein
habe ich.
Langzeitinvestment.
Ja, das war meine erste Aktie. Fing dann direkt besser an mit meiner zweiten. Das war die Commerzbank.
Oh ja, schön.
Die ist auch eine Tasche gewesen für
Ja.
7 Jahre oder 6 Jahre dann. Ja,
Ja.
bis vor ein paar Tagen. Da war sie mal wieder ausnahmsweise grün. Ich glaube, bei 9 Euro habe ich sie gekauft. Naja, und die hatten mal ein bisschen frische Luft, grüne Luft geschnuppert und jetzt ist er wieder rot. Also meine S-Broker ist Hauptsache Taschensammlung, da gucke ich nicht wirklich rein. Gucke ich ab und zu meine Schwanzis an, die ich mit dem Feldmaus halte, wenn ich mal mir wieder einen Düsseldorfer HV gönnen möchte oder so, sind sie da. Aber ansonsten ist da nicht wirklich viel drin. Aber es sind so meine ersten Aktienerfahrungen gewesen. Direkt immer schön in die Scheiße gegriffen, so wie es sich gehört, auf die Fresse bekommen und naja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich viel dabei gelernt. Ich glaube, bei allen bin ich mir sicher, dass ich Fehler gemacht habe, die mir nicht genau genug angeguckt habe. Aber hey, Hauptsache, du bist in der Börse involviert, hast das ein bisschen dir angeguckt, fühlst das Ganze mit, verfolgst die Nachrichten und dann waren es halt ein paar hundert Euro, wo das Depot schwankt und jetzt schwankt es halt nur ein bisschen mehr, ne?
Ja,
So
das
wie es mit
stimmt.
der Zeit kommt, ne? Und dann stumpft man ab. auf die Schwankungen.
Aber wenn wir das jetzt mal so vom Depotanbieter uns anschauen, ja, S-Broker, rotes Logo, nur rote Taschen drin. Das heißt eigentlich, welche grünen Depotanbieter gibt es? Scalable? Gibt es noch was?
Scalable? Weiß ich gar nicht. Ich habe bei Olli kein Depot offen. Ich weiß gar nicht mal, was das Logo von ihm ist.
Ja, wobei das eher so Richtung Türkis, glaube ich. Ich weiß auch
nicht.
Ne,
das ist Depot, so, ich sehe so Screenshots, die sind so leicht grünlich immer angehaucht.
Ja. Ja, also wenn da irgendwer Ideen hat, wo man Depots eröffnen kann, wo der Anbieter ein grünes Depot hat, nicht ein grünes Depot, sondern ein grünes Logo, was natürlich dann auch ein grünes Depot verspricht, dann sollten wir uns da mal anmelden, würde ich sagen.
Ja,
kann
das
ja
sind
gar
meistens die schlechten Broker, die eToro und wie sie alle heißen, die fühlen sich, glaube ich, an, als ob sie ein grünes Logo haben oder diese ganzen shady Buden aus Zypern, wo du CFD handeln kannst. Da findest du bestimmt grün, aber ich glaube nicht, dass ich da einen größeren Betrag Geld parken möchte, ne?
Ja.
Das geht hupfert, ne?
Ja, ja. Oder wird dann irgendwie abgezogen von den Leuten auf Malta oder sonst was?
Ja, eben, du kennst die Geschichte, ne?
Ja. Ja. Ich wundere mich bei solchen Dokus, ne? Da gibt es ja so einmal im Monat oder einmal alle 3 Monate oder so gibt es dazu ja wieder eine Doku, hier neues Multilevel-Marketing. Ich frage mich immer wieder, was für Idioten fallen darauf rein, und das sind immer wieder so gleiche Stereotypen, die da einfach abgebildet werden, und du fragst, oder die beantworten dann selber, ja, ich fall auch sowas rein.
Ja, und aber hey, immer. Das schnelle Geld ist schon verlockend, ne?
Ja,
du
total.
Du siehst Beträge, du siehst grün und denkst dir, boah, ich kann auch grün haben, und dann hast du doch nur rot. Boah, nicht ganz so nice. Naja.
Ja.
Nee, das ist meine Taschensammlung gewesen, meine Erfahrung an der Börse da, meine ersten Anfänge. Gut, ja. Danach habe ich erstmal aufgehört mit Aktien, wirklich. Also ETFs habe ich nicht. ETFs habe ich nie angefasst. Meine nächste Strategie war Daimler. Ich war von Daimler überzeugt. Wenn ich dann gearbeitet habe oder irgendwie Geld beiseite legen konnte, dann habe ich Daimler-Aktien gekauft und dann auch immer nur stumpf erhöht. War ein Leidensweg. Ich glaube, das hat bis 20... Nur nach Corona habe ich die verkauft, ne? Also es muss so Anfang 2021 gewesen sein, wo die einen großen Run gemacht haben. Da habe ich meine Daimler-Aktien verkauft. Aber ich glaube, danach habe ich, davor habe ich 3-4 Jahre immer nur, wenn ich Geld hatte, stumpf Daimler gekauft. Sehr überzeugt gewesen von dem Unternehmen, beziehungsweise, dass es unterbewertet gewesen ist. Aktuell weiß ich das nicht so. Ich glaube, da bin ich auch nicht so wirklich drin in der Materie. Keine Ahnung, ob man Autos kauft, hochpreisige Luxuswagen, ob man dafür noch einen Markt gibt, aber hey, die verscheffeln Geld gerade, ne? E-Wende funktioniert, Modelle sehen mal gar nicht so hässlich aus, würde ich sagen. Von daher, alles gut.
Wie stehst du bei der Position da?
Daimler habe ich mit Gewinn verkauft.
Hast du schon verkauft, komplett?
Ja, Daimler habe ich verkauft. Das war meine Strategie bis 2020 oder so.
Ja.
Genau, das war, ich habe, wie lange soll ich das sagen? Also ich war Student zu der Zeit noch, ne? Also da hast du nicht so viel Geld. Ich meine, ich habe zwar bei meinen Eltern noch die ersten Studienjahre gewohnt und immer gearbeitet nebenbei. Dann legst du auch was zurück, weil du hast nicht so viele Ausgaben und kannst dann ein bisschen was sparen. Also wirklich große Beträge sind da nicht reingekommen. Sondern bei mir erst zwischen Bachelor und Master. Da habe ich noch ein Jahr gearbeitet. Und dann habe ich dann, keine Ahnung, für 2020 einen Cash-Bestand aufgebaut, weil ich das eigentlich von meinem Studium finanzieren wollte. Also mein Masterstudium, die 2 Jahre. Ich wollte im Master nicht arbeiten. Dachte mir so, hey, ist ganz smart, du arbeitest vorher ein Jahr, hast du ein bisschen Geld und dann hast du ein gutes Studienleben. Problem war nur, ich glaube, ich habe 2020 meinen Master angefangen, 3, 4, 5 Monate später kam Corona und da war das nicht mehr so mit schönes Studienleben, sondern es war sehr viel Homeoffice, oder was heißt Homeoffice, sondern einfach nur von zu Hause lernen. Und dann dachte ich mir so, hey, du brauchst das Geld ja nicht, sondern kannst es ja auch noch schnell günstig investieren. Und dann habe ich die Börse viel mehr, einen größeren Betrag in die Börse stecken können, weil was war die Downside für mich? Homeoffice von meinen Eltern aus, ne? Also das Studium beenden, Wohnung aufgeben, wieder zu meinen Eltern ziehen und dann von da aus mein Masterstudium beenden, weil hey, das wäre ja kein Problem gewesen, weil wir machen ja eh alles mit Zoom. Und ich glaube, ich hatte noch ein Jahr übrig gehabt. Und dann hieß es, ab die Post an die Börse. Und dann habe ich mich so mit größeren Beträgen reingetastet. Damals gingen die Stöcke auch nur nach oben. Das waren gute
Normal.
Zeiten damals.
Ja.
Mittlerweile geht's eigentlich. Ja.
Ja. Aber ich finde das, du sprichst einen validen Punkt an, ne? Wenn man sich mal das so überlegt. Also was so im Studium, also das wirst du ja, oder hast ja dann auch im Bachelor erlebt, was da im Studium passiert, ey, das ist einfach nur wild, ne? Also viele Wochen, wo du dann gefühlt jeden Tag irgendwie unterwegs bist. Und also die Generation Corona, die das gar nicht hatte, ja, die dann irgendwie nicht mal eine Ersti-Woche hat oder eine Urwoche oder Startwoche oder wie auch immer man das nennen möchte, ja, wo du einfach nur die anderen Erstis kennenlernst und dir einen reinknallst, ja, hattest du ja nicht. Oder irgendwie geile Studentenpartys oder Klausurenphase und danach aus der letzten Klausur rauskommen und dann ein Saufen direkt morgens um 11. Hast du ja nicht
Das
gemacht dann.
stimmt. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt bei den Jungs aussieht. Ich meine, da gibt es halt immer noch, die angefangen haben. Die haben dann jetzt ein Jahr, glaube ich, jetzt Normalität. Ich glaube, oder zumindest den Begriff zurück. Ich glaube, das ist auch viel vom Charme des Studiums, hat das da verloren. Aber ey, was willst du machen, ne?
Ja,
Das
klar.
Leben ist kein Wunschkonzert. Nee. Nee, und gut. Was gab es dann? 2020? Ja, gut. Was haben wir da gekauft? Ich hatte den Anfang, muss mal kurz ausholen. Ich hatte Anfang 2020 nach dem Corona-Lockdown habe ich wie AM gemacht und habe mir Hodenkrebs eingefangen. Also immer schön zum Arzt
Oh.
gehen. Und ja, wichtig und richtig, dass man da hingeht. Wenn du es gemacht hast, ist gut. Da müssen wir ein bisschen Awareness draufbringen. Und deswegen habe ich auch den wirklichen Corona-Crash so gar nicht mitgemacht, weil ich halt eine ambulante Chemo gemacht habe und da war es mir nicht wirklich nach Börse im Traden, selbst wenn du ein
Nee,
bisschen
klar.
Kapital hattest. Und
Ja.
deswegen ist das bei mir erst wieder so wirklich 2020 zum Ende hin gewesen. Und was es dann Interessantes gab, ist Stahl. Stahl war da noch vor GME bei mir oder GME. Habe ich da von Mr. Vito gelesen gehabt. Stahl, super. Habe mich dann ein bisschen damit Stahl beschäftigt und habe festgestellt, dass Stahl schon abgefahren ist, der Zug. Ich meine, da gibt es die ganzen Jungs auf Reddit, die dann noch hinterhergefummelt sind und direkt mal währenddessen schön erstmal noch ein halbes Jahr Taschen gehalten haben. Aber ich habe mich dagegen entschieden und habe mich für einen deutschen Nebenwert entschieden. Und zwar Salzgitter. Die sind damals nicht gelaufen. Und habe mir dann mit Salzgitter-Aktien das Depot vollgestopft. Und das ging sehr gut ab. Ich habe
Ja, okay.
zwar größtenteils GMI verpasst, aber ich glaube, mit einer guten 50, 60% da bin ich dann noch rausgekommen. Weil,
Nein. Okay,
ja
geil.
doch, Salzgitter war eine sehr gute Aktie.
Ja.
Ich meine, wenn ich sie einfach nur gehodelt hätte, wäre ich wahrscheinlich noch reicher. Sie kennen mittlerweile nur eine Richtung, aber die hat auch schön ihre Schwankungen gehabt, ne? Also,
Okay.
nee, das hat man, dann haben wir nur einmal Blut geleckt hast, ne? Dann
Ja,
ist das
klar.
schwer, was zu machen, ne?
Ja,
Mein
aber lass uns einmal bei,
GMI,
ja genau, lass uns einmal
ja.
bei Salzgitter kurz bleiben. Also die hast du jetzt nur gekauft, weil hier Mr. Vito auf WSB gesagt hat, jo, Stahl läuft. Und dann hast du gesagt für dich, nee, die Stahlwerte sind schon zu stark gelaufen. Ich gehe mal in eine deutsche Stahlbude, die jetzt nicht so noch nicht abgehoben hat. Oder was war da die Theorie hinter?
Genau. Ja, so grob,
Okay.
ja. Also ich meine, es ist schon ein solides Unternehmen, das funktioniert irgendwo, macht das ein bisschen mehr hochpreisigeren Stahl als die HRC-Brammen oder so, solche Sachen. Also das ist eher schon in der Veredelung ein bisschen weiter fortgeschritten, aber jetzt nicht die ganzen, diese richtigen Hardcoils da, die machen die, glaube ich, nicht.
Okay.
Und dann hieß es, aber dann war das Argument war ja von ihm gewesen, dass wirklich dieser billige Stahl auch wirklich Geld drucken wird, weil man den besser verwenden kann. Aber wenn, wie heißt das, bei der Ebbe steigen alle, nee, bei der Flut steigen alle Boote, ne?
Ja, genau.
So rum, ne? Und dann ist es damit dann abgegangen. Doch, war ein schöner Trade. Mein Vater hält die immer noch, den habe ich davon überzeugen können. Ich glaube, der ist auch sehr damit zufrieden. Der hat zwar die Ups und Downs alle mitgemacht, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich wollte noch nicht Buy and Hold machen, sondern habe mich für andere Dinge entschieden. Und ja, dann war das halt mein erster größerer, erfolgreicher Trade. Und das war schick. Ja.
Ja, das glaube ich. Ich meine, 50, 60% im Plus zu sein, gibt Schlimmeres.
Wollte ich gerade sagen, ne? Gut. Und das Ganze musst du überlegen, war bei mir steuerfrei, weil ich noch im Studium war. Ja.
Geil.
Na, wie heißt das, nicht Veranlagungsbescheinigung?
Ja.
an die 10K frei. Das
Ja.
ist schon sehr nice gewesen damals, aber ja.
Ja, klar. Cool.
Nee, gut, das war dann so 2021 oder so. Ja, und
Ja.
klar, wenn du das einmal dann auf Reddit da ein bisschen Aktien gelesen hast, dann suchst du nach mehr. Aber das Problem war, es gab kein gutes Subreddit mehr, weil, naja, Wall Street Bets konntest du vergessen oder kannst du vergessen. Ne? Also da müssen wir jetzt nicht schön reden. Da habe
Ja.
ich mir nach einer anderen Reddit-Community umgesehen. Ich wusste zwar, dass es Mauerstraßenwetten gibt, aber ich fand das ganz ehrlich, Aktien auf Deutsch und dann redet ihr noch auf Deutsch. Das war überhaupt nicht so meine Welt. Also Aktien mussten auf Englisch sein, da muss es um wirkliche richtige Optionen gehen und nicht nur irgendwie Knockout-Zertifikate. Ne, sowas habe ich
Ja.
gewollt, aber das habe ich
Ein
nicht
bisschen
gefunden,
abgehoben.
aber ja, es ist was anderes, ne?
Ja, klar.
Und Mauerstraßenwetten hat aber auch seinen eigenen Charme und da bin ich wohl ein bisschen dran kleben geblieben. Und dann bin ich jetzt immer noch irgendwie hier, ne? Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast 2 Jahre. Immer schon fast 2 Jahre bin ich da oder 2,5. Boah. Wenn der Zensus kommt, dann denke ich mir jedes Mal, Gott, bin ich ja lange hier. Naja.
Das ist schon
Nee, das
krass.
war dann so 2020, 2021 die Anfänge. Klar, und dann war ich dann wirklich mit Error und wie heißen sie, mit Theophon. Ich weiß nicht, ob du den Kerl noch kennengelernt hast und die ganzen anderen Bastarde. Die
Ja.
haben dann wirklich Stahlfieber. Und dann war das nur CLF und
War
MT,
nicht
ne?
Feldmaus auch noch dabei? Ah ne, Feldmaus war
Ah,
Schwanzi, ne?
Feldmaus hat immer nur Schwanzi gehalten. Wenn er das nur immer
Ja, okay.
macht, hoffe ich mal, dann sehen wir uns mal irgendwann an der HV in Düsseldorf. Aber weiß ich nicht. Der ist ja ein bisschen vorn geblieben von uns, ne? Den sieht man ja schon längst mehr. Ab und zu muss er gepinkt werden und dann wird nach dem Piratengold gefragt. Aber das weiß ich nicht, mit wem er das aktuell trinkt. Nicht mit uns.
Ja.
Naja.
Was ist
Nee.
Piratengold?
Der hat immer, wenn es um Schwanzi ging, hat der Cola Korn getrunken oder so. Und zwar mit so einem billigen Rum. Nee, Quatsch, mit
Ei.
Cola Rum hat er getrunken und mit einem billigen Alkohol. Und zwar war das nicht der, keine Ahnung, wo trinkt man das immer? Was ist der gute Rum, wenn man.
Havanna, glaube ich.
Ja, sowas hat er nicht, sondern er hat einen billigen Klatsch aus dem Netto oder so genommen. Und ich glaube, das Ding
Okay.
hieß
Ja.
Piratengold. Und dann hat er da von da ein paar Bilder hochgeladen. Ich glaube, deswegen ist der Piratengold da hängen geblieben.
Auch
Ja.
eine geile Story, ne?
Ja, hey.
Ist aber so stumpf.
Hey, ich meine, das ist 2 Jahre oder 1,5 Jahre später und ich erzähle irgendeinem Typen über das Internet, dass ich einen anderen Typen im Internet kennengelernt habe, der seinen Rum-Cola-Piratengold mitgetrunken hat.
Ja,
Ah,
ja, ja.
blöde Nummer. So.
Okay.
Nee, das war die Stahlzeit, die war schön. Da gab es zwischendurch noch ein bisschen so Schwanzi-Episode. Da habe ich dann auch mir ein paar Schwanzi-Taschen angelacht. Ah, war relativ lange grün. Bin relativ früh eingestiegen, als IFAK da gesagt hat, das läuft jetzt. Und dann war das, ich glaube, um 40 € ist es dann gestiegen und dann ist es irgendwann wieder gefallen. Und jetzt ist es ein roter Fleck in meiner Deponie. Zum Glück im S-Broker. Da sehe ich das nicht so wirklich häufig. Da kriege ich
Ja.
ab und zu die HV-Einladung von Lang und Schwarz per Post. Da freue ich mich jedes Mal, weil, hey, du kriegst einen Brief, wo Lang und Schwarz draufsteht. Ist lustig. Ja, aber den Humor muss man sich erhalten.
Ja, sicher. Ich meine,
Und
Jungs werden 7 und ab dann wachsen sie nur noch.
ja, eben. Deswegen habe ich nicht mehr so wirklich viel mit die Schwanzi sehe ich halt nicht. Die habe ich halt irgendwo noch in der einen Deponie rumfunkeln.
Ja.
War aber eine nette Episode, aber ich glaube, da hast du mit anderen Kollegen schon genug drüber gequatscht, wie das
Aber ich glaube,
Ganze
wir sollten
abging.
trotzdem nochmal irgendwie gucken, dass wir auf eine Schwanzi-Hauptversammlung kommen, wenn die mal wieder dann vor Ort ist.
Ja, aber die machen sie ja nicht mal mehr vor Ort, weil die haben ja Angst, dass der Franz da pöbelt oder so, ne? Also, das ist der
Ja,
Boomer von
oder.
Wall Street Online,
Ja,
der
ja, ja,
das
ja.
weiß. Ja, ne? Kennt man, ne?
Ja,
Ich glaube,
aber
die
nein,
haben
die haben echt,
kein.
echt Angst vor dem.
Nein, aber die haben keinen Bock
Nein.
auf eine Präsenz HV, weil, keine
Ja,
Ahnung, hätte ich
normal.
ja auch nicht, wenn. Guck dir den Kurs in den letzten 2 Jahren an. Du willst die Aktionäre nicht sehen. Die wollen dich eigentlich sehen, nur damit die irgendwelche Reden halten können. Und
Und kostenlos irgendwie Würstchen fressen können am Buffet?
ja, ich meine, ganz ehrlich, gibt ihr, falls jemand das hört, gebt euch mal eine HV, gebt euch die Rentner da, die da hingehen. Hört auch euch nur von mir aus die erste Stunde an, wo der Vorstand redet oder so. Aber wenn dann auch noch Aktionäre das Wort ergreifen können und dann anfingen, was habt ihr mit meiner Firma gemacht? Boah, das ist ein Träumchen, ne? Also wenn man da einen kurzen trinkt, wenn da gerade irgendwie wieder so eine Nummer abgezogen wird oder der Aktionärsvertreter, der irgendwie da einen raushaut, ist einfach nur herrlich, ne? Einmal mal zuzuhören, wie das abläuft. Also das erweitert auf jeden Fall den Horizont. Gebt euch das. Mhm. Ja. Viele Grüße an die Jungs, die auf die Bärensen HV gehen. Ne?
Oh, stimmt, die war doch irgendwann im Mai.
Ich glaube, im Mai gehen welche hin. Also ich habe 3-4 treffen sich da.
Nein, im Ernst?
Ja.
Das ist ja, ich bin großen, momentan nicht so aktiv.
Ich auch nicht. Aber ich hatte es irgendwie am Wochenendfahren gesehen. Hatte mal einen Bärensen-Kurs mir angeguckt, weil ich mal auch das Mio Mio Mate ausprobiert habe.
Ja, ist gut, ne?
Und ja, doch. Ich hatte da ein paar verschiedene Versionen. Cola ist gut, Mate ist gut, aber die hatten irgendwie noch so eine Ginger-Variante. Da war ich jetzt noch nicht so überzeugt von. Die werde ich irgendwie jemand anderem andrehen müssen, der mich besuchen kommt. Aber ja, nee, Bärensen klingt eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das ist unter der Woche. Das ist bei mir gar nicht so weit weg, aber unter der Woche ist halt kritisch wegen Arbeit, ne? So Lohnsklappen, da ist nichts Gutes dabei. Ne?
Ja, aber warte mal, also ich mache gerade was ich eigentlich nicht mache während des Podcasts. Ich google das gerade. Und wenn ich das richtig sehe, ist das im Hannover Kongresszentrum.
Das Meter ist 5. richtig.
Ah, fick, da kann ich nicht. Scheiße.
Ja, ich glaube, das ist ein Mittwoch oder so. Kann das sein?
Ja, müsste.
Ja, bitte. Okay.
Ah, das ist schade. Oh, da hätte ich
Bock. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob du dir noch ein Ticket kaufen kannst und ob das noch rechtzeitig ankommt.
Ticket kaufen. Yes.
Ja, auf einer Aktie bist du dabei, ne?
Ja, ja. Nee. Ja, okay. Beim nächsten Mal. Scheiße, ey, da hätte ich Bock drauf gehabt.
Ja.
Schön Pyritzen saure Apfel da einmal holen und dann einen reinknüppeln.
Ah ja. Nee. Was war das dann?
Nee.
So, und dann relativ zügig ging es bei mir dann weiter mit Sim, den ganzen Nummern. Habe ich mitgemacht. Ich glaube, da haben auch schon die Kollegen angefangen, von zu erzählen. Ja, also ich habe ein paar Säue mitgemacht, die durch die getrieben werden oder worden sind.
Yeah.
Aber ich habe das selektiv betrachtet. Die ganzen Tech-Stöcker oder Tech-Aktien sind mir sehr suspekt. Da verstehe ich nicht, wie man die bewertet. Da musst du mehr, glaube ich, an die Story glauben und an den Turnaround, anstatt als auch an harte Fakten, sondern da ist das halt auch viel Fantasie, die da im Kurs eingepreist ist. Ne? Und das ist halt nicht so meine Nummer gewesen. Ich bin da eher sehr solide aufgestellt, sehr nüchtern und eher skeptisch. Und wenn man mir irgendwie sagen muss, das sind Tech-Aktien und dann muss man das Adjusted EPS sich angucken. Und dieses Adjusted EPS, da gibt es keine Regeln dafür, wie man das zusammensetzt, sondern wie das Management lustig ist und sich das schön rechnen will, dann kriege ich ja auch die Kratze, ne? Also
mein Highlight ist ja immer noch, dass WeWork irgendwann gesagt hat, Marketingkosten rechnen wir auch aus dem EBITDA raus, weil, was weiß ich, das hatte Manchella dann irgendwann mal in einem Erntenanruf erklärt, wieso sie das doch gemacht, also wieso es rechtmäßig war, dass sie es gemacht haben oder wieso man es so machen kann, aber es ist halt trotzdem stumpf, ja. Also,
ja, lächerlich. Ja, ich habe es mir wahrscheinlich angehört, während der Autofahrt höre ich ab und zu mir den Podcast. Ich glaube, ich habe noch einen, bin ich im Rückstand, mit dem Kollegen aus dem Silicon Valley, den habe ich noch nicht gehört, also bitte
Digga, Spoiler. Der war richtig stark. Ja,
ja? Gute Nummer. Ja, ist also besonders stark.
Ich habe selten so viel positives Feedback zu einem Podcast bekommen, also auch zu einem Gast, wie interessant der ist und so, also da nochmal dicken Shoutout an den Kollegen, der ist echt, der hat massiv abgeliefert.
Ja, ich wünschte, das kann ich bestätigen, aber das würde er mit Sicherheit gemacht haben.
Ja. Nee, okay. Also Zim hast du auch mitgenommen, ich meine, auf Schiffe kommen wir später noch. Willst du noch irgendwas zu deinem Depot sagen, zu deiner History oder zu deiner Geschichte an der Börse?
Ach, das ist wirklich Quatsch. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange darüber reden, aber irgendwie sind wir ins Quatschen gekommen, ne?
Ja, ne, so ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, lass uns zur nächsten Frage kommen. Warum benötigt die Energiewende Öl und Gas?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht einmal, ich will ja nicht sagen, ich spiele den Ball zurück, sondern ich nutze mal die Möglichkeit, um den Investment Case vorzubereiten. Ne? Also, es gibt immer Angebot und Nachfrage. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Nachfrageseite an. Und zwar... Die Welt hat einen Energiehunger, der immens ist. Wir sind zwar gerade auf einem, ich glaube noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, aber wir sind auf einem guten Weg dran, jetzt mit dem China-Rebound. Die verbrauchen Öl wie nichts. Die fliegen jetzt auch wieder rum. Und das verbraucht ja auch Jet Fuel, Öl. So, und das Ganze, was du nicht vergessen darfst, ist, Wir haben als Deutsche und Europäer einen sehr eurozentrischen Ansatz und wir gucken von unserer Sicht der Dinge. Aber Afrika und vor allem auch Indien haben einen Energiehunger, den die irgendwie befriedigen müssen. So. Das Problem ist da jetzt aber, irgendwo ist Wohlstand auch an Öl und Gas geknüpft oder an Energie. Und diese Energie muss von irgendwo herkommen. Weil, ich meine, guck mal, wir telefonieren gerade, wir verbrauchen Strom. Wenn ich jetzt ein Bauer bin, der einfach nur auf der Farm ist, der braucht jetzt erstmal keinen Strom, ne? Also es ist historisch belegt, dass man das Wirtschaftswachstum mit dem Verbrauch von Energie korreliert.
Na klar.
So. Und ich glaube nicht, dass wir in Europa unseren Bedarf irgendwie zurückführen müssen oder zurückführen werden. Und ich glaube auch nicht, dass die Inder sagen, ach, der Klimawandel ist so schlimm. Wir verzichten auf unseren Wohlstand, sondern wir versuchen unseren Energieverbrauch zu reduzieren. Das sehe ich halt irgendwo nicht. Ne? Und dieser Energiehunger, der muss halt irgendwie befriedigt werden. So, jetzt kommen dann Leute an und sagen mir, der wird über Windkraft befriedigt oder über Solarzellen oder sonstige Zukunftsmusik, die durch irgendwelche technologischen Fortschritte befriedigt werden kann. Aber der Inder, der wartet auch nicht, ne? Der will nicht warten, der will jetzt Energie haben. So. Und vor allem, wenn du überlegst, dass die Energiewende in Europa gerade und Amerika zum Beispiel oder vielleicht auch Japan oder die anderen Industriestaaten irgendwo forciert wird, dann treibt das ja auch irgendwo die Nachfrage nach diesen Komponenten hoch, ne? Wenn das Kupfer teuer ist, dann überlegst du dir zweimal oder so, ob du irgendwie was mit grüner Energie versuchst anzumachen, feuern, wenn du wie die Inder zum Beispiel auch noch Braunkohle hast, ne?
Ja, klar. Einerseits
Irgendwo muss
das,
die Energie herkommen.
genau, dann, wenn du in die Golfstaaten guckst, beziehungsweise so in die Ölländer, das sind auch alles Länder, da könntest du geil Solaranlagen hinbauen, ja, die können aber dann, haben endlos Öl unter sich. Also, wieso sollten sie eine Solaranlage, ich weiß nicht, hab ich Ölanlagen gesagt, auf jeden Fall, die könnten sich geil Solaranlagen hinbauen, aber wieso sollten sie es machen, wenn sie aus dem Boden quasi kostenlos oder für 1 Cent oder was weiß ich pro Liter da Öl kaufen können? Und wenn du das auch nochmal aus Produzentensicht siehst, gerade für Solarmodule oder so, ja, wieso sollte ich die in einkommensschwächere Regionen verkaufen wie Indien, ja, wenn ich die in einkommensstarke Regionen verkaufen kann, nach USA, Europa, ja, vielleicht auch Japan, keine Ahnung, wohin noch, aber wo eben auch die entsprechenden Margen dann drauf sind.
Genau,
Auch
Solarzellen oder so.
wenn ich natürlich trotzdem der Überzeugung bin, dass wir irgendwie gucken sollen, oder ja, dass natürlich jeder gucken muss, inwieweit er den eigenen Energieverbrauch minimiert. Gleichzeitig, klar, das kannst du einem Bauer oder jemandem aus der aufsteigenden Mittelschicht oder so in den, ja, im wirtschaftlichen Süden nicht klar machen.
Ja. Ja, ich meine, die Frage ist halt auch, wie wird Energieverbrauch zusammengesetzt? Ne? Zum Beispiel in Deutschland ist 30% Heizen oder solche Werte. Da ist, ich glaube, Mobilität bei 15%. Ich glaube, industrieller Verbrauch ist auch irgendwo da. Ich meine, den kann man halt irgendwo drosseln oder so. Ich meine, das haben wir jetzt auch im Russland-Ukraine-Krieg gemacht. Ne? Deutschland hat die Gaskrise überwunden, indem wir irgendwo auf der ganzen Welt wie wild Gas zusammengekauft haben und indem halt energieintensive Produktion einfach aufgehört hat. Ne? Da wurde halt kein, wie heißt das, Nitrat oder die Düngemittel von den ganzen Herstellern wurden in Europa nicht mehr produziert. Und die wurden halt ausgesetzt, ne? Werk geschlossen. Oder die Frage ist halt, werden die jemals wieder angeschaltet? Ich meine, jetzt, wenn ich mir den aktuellen Gaspreis angucke, könnte man darüber nachdenken, aber willst du mit diesem politischen Risiko leben? Aber ganz ehrlich, das ist eine ganz andere Thematik. Da kannst du die Düngemittelbande fragen, die sich damit beschäftigt hat. Querz hat das bestimmt im Depot, ich aktuell
Sicher.
nicht. Aber es ist halt auch irgendwo ein Investment Case, ne? Dann machst du Düngemittelproduktion, wachsender Agrarbedarf, immer mehr Menschen. Ne? Ich meine, da kannst du irgendwo einen Case spinnen, aber den fühle ich noch nicht. Ne? Vielleicht später, aber irgendwie, ja. Anyway, wir wollten über Öl und Gas reden, ne? So, und wir haben halt irgendwo die Demand-Seite erklärt. Und das heißt, wir müssen uns doch mal die andere Seite der Gleichung angucken. Irgendwo muss ja diese ganze Energie herkommen, ne? Und wir müssen eine Energiewende hinkriegen. Das heißt, die ganzen zukünftigen Energieparksanlagen, die Windkraftanlagen, Solaranlagen, die sind halt aktuell noch nicht da, ne? Und die müssen erstmal aufgebaut werden, ne? Und das kostet Geld und Zeit, und mit Worten kann man diese Energiewende nicht herbeiführen, sondern dafür braucht man Taten. Und Disclaimer, ich glaube an Klimawandel und alles Mögliche, aber wenn man das faktisch beurteilt, dann braucht man halt Energie irgendwo. Ne? Das muss man rational betrachten, wenn man einen Investment Case macht, sondern nicht einfach nur mit Worten und Taten, also nicht mit Worten, sondern mit Taten. Und irgendwo muss man auch diese Wende machen, und diese Wende schafft man meiner Meinung nach nur, wenn man in fossile Energien investiert, vor allem in Öl und Gas, weil die dazu beitragen, diesen Wandel zu schaffen. Weil wenn man halt nicht in Öl und Gas investiert, forciert man halt oder begünstigt man andere Investments oder eine andere Energiequellen, und das wäre in dem Fall Kohle. Und ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber Kohle ist deutlich schädlicher als Öl oder Gas. Ne?
Ja.
Ich meine, wir haben
also da muss ich sagen,
ja klar.
Da hat jetzt bei mir das Opossum-Gehirn eingesetzt. Also du sagst, man muss in Öl und Gas investieren, weil sonst wird in Kohle investiert, was noch schädlicher ist. Aber man könnte ja auch theoretisch, keine Ahnung, in Ginkgo investieren.
Ja, aber erstmal ist Ginkgo richtig schlecht bewertet. Und die Frage ist, wie viele Solaranlagen braucht man, um das zu machen? Ne? Also du willst ja, da ist ja diese ganze Zukunftsmusik, ist ja schon bei Ginkgo eingepreist, ne? Die ganzen Bedarf, ne? Du willst ja irgendwo auch Geld jetzt verdienen und nicht irgendwo in Zukunft. Mal abgesehen davon, dass Ginkgo das China-Risiko hat. Und mit Solaranlagen verdient man halt kein Geld. Du willst ja mit dem Investment Geld machen. Ne? Die Frage ist halt, ob die Solarzellen sind irgendwo von den Chinesen subventioniert, staatlich befördert. Irgendwo ist das Return auf deinem Investment, der wird bestimmt da sein. Und in Zukunft auch. Aber irgendwo sehe ich das Investment Case halt für die nächsten 3 bis 5 Jahre halt in Öl und Gas mehr, weil halt nicht in Öl und Gas investiert wird. So. Und wir hatten ja gerade gesagt, es begünstigt Kohle, und Kohle bin ich auch investiert, ja. Gibt es auch verschiedene Arten. Ja klar, ich sehe halt kein Investment in Öl und Gas. Ich sag, man muss in Öl und Gas investieren. Und wenn dann man halt nicht in Öl und Gas investiert, dann ist erstens das Bullish für Öl und Gas, weil halt keine zusätzliche Kapazität aufgebaut wird, und diese zusätzliche Kapazität, die gebraucht wird, die wird halt aus Kohle gemacht, ne? Das muss man halt einfach so sehen, ne? Und ja, Kohle ist nicht gleich Kohle, es gibt Thermalkohle und die Kohle, die du für die Stahlerzeugung brauchst, und Kohle gibt es in verschiedenen Güteklassen, ne? Dann gibt es die super schöne Steinkohle aus, was haben wir da, Australien, oder ich glaube auch den Appalachen in Nordamerika. Die haben einen höheren Preis am Weltmarkt, weil der Energiegehalt höher ist als irgendwo die billige Ramsch-Braunkohle aus Indien, die man zum Verfeuern benutzen kann. Ne? Ich meine, das siehst du ja auch in Deutschland. Ne? Also Braunkohle oder generell Kohle war der Retter in der Zeit von der Russland-Ukraine. Ne? Wenn es mal der Wind nicht geweht hat, in Frankreich der Atomstrom gerade mal wieder nicht funktioniert hat, dann sind die Kohlekraftwerke halt wieder hochgefahren worden. Ne? Und der Kohleverbrauch ist aktuell, würde ich sagen, eine Funktion vom Gaspreis. Aber dieser hohe Gaspreis hat dazu geführt, dass die ganzen Kohleunternehmen auch ein wunderschönes Balance Sheet bekommen haben. Da wird demnächst, die haben kaum, also ich meine, du guckst dir die Kohleunternehmen an, die Retail-Favoriten wie BTU oder C-Console Energy. Und wenn wir mal jetzt nicht die Pennies in, wie heißt es da unten, in Australien ignorieren, ne? Die haben wunderbare Balance Sheet, ne? Wenn du den Enterprise Value Richtung Free Cashflow setzt, gut, der Free Cashflow wird nicht immer so hoch sein, ne? Aber selbst wenn es noch in 10 Jahren Kohle verfeuert wird oder so, ne? Und der Bedarf da ist, dann wirst du als Aktionär meiner Meinung nach davon profitieren. Deswegen habe ich auch ein bisschen Kohle in der Deponie. War noch nicht so viel, aber hey, wenn ich so argumentiere, dass man in Öl und Gas investieren müsste, und wenn man es nicht macht, das Kohle begünstigt, dann würde ich ja nicht meinen eigenen Taten folgen, ne?
Klar, ich meine, so hätte ich auch selber. Ich finde es spannend, ich weiß nicht, Joko und Klaas hatten früher mal in ihrer Show, entweder was von MTV Home oder ZDF, wie hieß das noch? Neo, die Show da bei ZDF Neo halt, Da hatten die mal, glaube ich, auf eine Initiative hingewiesen, Fuck for Forest. Also, die haben Pornos gedreht, um den Wald zu erhalten. So würdest du jetzt sagen, also um den Klimawandel zu verhindern, muss man in Öl, Gas und Kohle investieren.
Ja, wäre auf jeden Fall mal ein Ansatz.
Ja. Welche Ölbuden hast du denn dann im Fokus?
Boah, ich habe meine ersten Ölbuden, die ich gekauft habe, ich glaube, das ist relativ bekannt auch im Daily, war Oxy. Ich habe davor mit dem Kollegen, wie heißt der, Great Googly Mowgli, ne? Da habe ich in 2021 schon Öl- und Gasaktien
Ja,
gehabt.
genau. Ja.
Dann war das damals Oxy, da waren das die Normie-Buden, wie heißen die? Chevron und Xom. Wie heißt Xom? Ist ja auch egal.
Ja, keine Ahnung.
Einer der weltgrößten Produzenten für Öl, Gas, Integrated Oil, ja. Ist das Exxon? Exxon ist das, glaube ich, ne?
Ja,
Ja, wir
doch,
hatten
ja.
mal so einen netten Tanker gehabt, der Exxon mal
Ja,
jetzt
genau,
ja.
Exxon, ja.
Ja,
Genau,
genau.
Exxon
Also
Mobil.
groß, ja. Ja, die hatte ich damals gehabt, 2021. Die hatte ich dann aber auch ziemlich gut verkaufen können wieder, weil ich hatte damals noch Angst, dass wir den Corona-Dip nochmal, ein zweites Mal kriegen. Weißt du, im Winter geht wieder Öl und Gas runter, weil Angst vor der Corona-Welle, die Rezession kommt wieder, wir werden noch einen Lockdown kriegen. Gab es auch in der kleinen Fassung. So, und ich hatte damals, als ich mit Great Googly Mowgli Öl und Gas gespielt habe, hatte ich auch noch Derivate gehabt. Also Calls. Aber mir war das dann damals zu heiß, nachdem ich die verkauft hatte, im Dezember 2022 müsste das gewesen sein. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte irgendwo Kapital einsetzen, aber ich möchte mehr Protection für die Downside haben und habe mir eine volatile Ölbude gesucht. Diese volatile Ölbude, die das sein sollte, waren dann Oxy. Dann habe ich mir Oxy-Aktien geholt, weil einfach selbst, die verlieren halt keinen Wert, ne? Das
Ja. Warst du
ist halt der
vor
Vorteil
Buffett oder
damals.
nach Buffett drin?
Du musst, Buffett war ja vor, hat ja schon 2020 während des Corona-Crash oder
Ah,
noch
okay.
früher hatte er die ersten Aktien gekauft gehabt, ne? Der hat die da spottbillig aufsammeln können. Und danach gab es im Dezember 2021, war das schon 21? Nee, ist ja auch egal, ne? Auf jeden Fall gab es kurz danach Ukraine-Konflikt. Welches Jahr war das gewesen?
Ja, 2022.
Genau, das musste das Dezember 2021 gewesen sein, wo ich bei Oxy eingestiegen bin. Dann war der Bullcase halt, Inflation kommt, ich war bullish generell auf Öl, der Bedarf steigt wieder, aber der Ölpreis ist nicht gefolgt und Inflation kommt. Ich habe dann irgendwo halt auch schon was von Russland gehört gehabt, aber habe das damals gesagt, die greifen die Ukraine nie an. Aber wenn, bin ich in Öl drin und das sollte das begünstigen. Das war mein Case. Und ich glaube, 2 Monate später oder so ging die Party dann wirklich ab. Und auch, weil irgendwie es gab einen Earnings Call, der war ganz gut eigentlich. Aber dann kam auch die Meldung, dass der alte Mann Aktien davon gekauft hat. Und dann wurde das halt groß durch die Bühne, durch die Weltpresse getragen. Ne? Oxy, dies, das. Ne? Ja, und seitdem halte ich meine Aktien. Gut, das war mal mehr, mal weniger. Ich glaube, 200 Aktien hatte ich. Ich habe 5K reingesteckt in Oxy. Das dachte ich mir, wäre eine große Positionsgröße für die Volatilität. Ich meine, es waren mal 14K. Jetzt sind es, glaube ich, um die 11K. Mit dem US-Dollar-Euro-Kurs, da habe ich auch wieder einiges verloren. Aber hey, ich glaube an das Unternehmen, beziehungsweise, dass es unterbewertet ist, dass der alte Mann das auch irgendwann aufkaufen wird. Und
Okay.
ich meine, wir haben ja jetzt auch vor, ich meine, die Assets, die es gab von Anadarko und auch von Oxy, die sollten $100 die Aktie rechtfertigen, egal wie der Dollarpreis ausschaut. Das Problem ist halt aktuell, der Aktienkurs ist, keine Ahnung, bei 60, $70 um den Dreh rum, weil die halt einfach hohe Schulden haben. Diese Schulden müssen halt irgendwo zurückgezahlt werden. Das dauert halt eine Weile. Aber wie du auch siehst, glaubt der alte Mann an Oxy, der Karl vor einer Woche oder so hat er wieder Aktien gekauft gehabt,
Ja,
ne?
genau. Ja.
Ja, ich meine, die machen auch so geile Sachen wie Net Zero Oil. Das heißt, die machen CO2 Carbon Capture, ne? Da ist die Turnaround-Story auch irgendwo da. Heißt, die wollen das irgendwo speichern und auch kaufen. Du kannst im Prinzip, gibt es jetzt irgendwelche Wie heißt denn der Sport bei denen, wo die übers Feld laufen? Super Bowl, wie heißt der Sport? American Football, ne?
Football, ja, Football.
Genau. Die Teams kaufen da irgendwelche CO2-Tonnen, damit die ihren CO2-Ausstoß beim Fliegen minimieren. Solche wilden Dinger, echt. Und
Okay.
das Lustige ist, das CO2 kann man auch, pumpt man in den Boden beim Fracking und kann
Ja.
damit noch mehr Öl und Gas aus dem Boden rausbrechen, ne? Und
Ja.
benutzt das ist Greenwashing vom Feinsten.
Ja, ich wollte
Aber
gerade sagen,
hey.
Greenwashing vom Feinsten und ich glaube auch umwelttechnisch jetzt nicht so der Burner, aber lass uns da jetzt nicht zu doll drauf fokussieren. Was macht ein Oxy? Also fördern die nur Öl oder was ist da bei
Ich würde
denen der B
sagen,
Business
70%
Case?
Gas. 70% Gas.
Okay.
Wir haben auch ein bisschen Chemie-Business, aber hauptsächlich ist es Gas, ne? Verhält sich aktuell wie ein Gasderivat. Wenn der Gaspreis sinkt und wenn der Ölpreis sinkt, verhält es sich wie ein Ölderivat. Aber hey, das ist halt so, ne? Nein, und ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass wir das nicht mehr Fracking nennen, sondern wir nennen es jetzt LNG, ne? LNG
Ah,
hat
okay.
uns vom bösen russischen Gas befreit, ne?
Nein, ist es echt so?
Weil
Ist das, ist Fracking-Gas echt LNG-Gas?
ja
Oder
natürlich,
LNG?
was ja natürlich
Krass.
LNG ist zum größten Teil Fracking.
Lol.
Also das LNG, das wir in Europa haben, ist ja zu 80% aus Amerika, ne? Und das ist einfach Gas, das liquidiert wird, indem es gekühlt wird, glaube ich, macht man das. Und deswegen wird das einmal über den Atlantik geschippt. Aber wir müssen uns nichts vormachen, ne? Das LNG, das bei uns ankommt, ist zu größtenteils fracked. Sagt man gefracktes Gas? Naja.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ne, das, ich finde es halt. Hey, wir driften in die Politik ab. Lassen wir das, ne?
Ja,
Aber
genau.
das
Würde
muss man
ich
sich
gerne
mal auf der
vermeiden.
Zunge zergehen lassen. Und LNG ist größtenteils fracking. Das ist Sauerei, ne? Aber hey.
Ja, klar, okay. Also, Oxy, bist du tief investiert?
Ja.
Gemeinsam mit dem alten Mann. Wo bist du, welche Ölbude hast du noch?
Also es gibt ja nicht nur Öl und Gas, es gibt ja auch verschiedene Stufen, ne? Also wenn du zum Beispiel eine Offshore-Plattform hast, zum Beispiel, und dann einfach da so ein Drilling-Rig hast, und dann muss man ja sagen, dann ist das, ich weiß nicht, wie man diese ganzen Plattformen nennt, ne? Die vor der Küste sind, wo dann die Ölarbeiter da das Öl fördern oder so, ne? Das hat einen Break-Even-Cost von $35, ne? Das ist relativ billig, relativ langlebig, so ein Rig. Ich glaube, 10 Jahre hält das Ding. Dann hast du halt das amerikanische Öl- und Gasgeschäft, das seinem permischen, weiß gar nicht, Permian Basin heißt das Ganze. Also Nordamerika eigentlich, da wo das Gas herkommt. Da benutzt du eigentlich so, ja, ich glaube, Fracking Rigs heißen die. Ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff. Also da gibt es ein Gerät oder ein Area, wo du halt Öl und Gas förderst. Die ganzen Förderung ist anders ein bisschen, weil du halt ja irgendwo die Erde aufbrichst, indem du da mit Hochdruck das Gestein zerstörst und dadurch das Gas freisetzt, ne? Deswegen ist ja Fracking auch so umweltschädlich und sollte eigentlich auch verhindert werden. Und dann gibt es ja noch schlechtere Sachen. Das sind zum Beispiel die Ölsande aus Kanada, ne? Die Schiefersande. Die sind dann aber haben einen noch höheren Break-Even-Kosten als also es gibt verschiedene Risikostufen, ne? Und je nachdem, wie bullish du bist und wo du sagst, dass es long term sich einpendelt, dann hast du da die Chance, entsprechend deine Risikotoleranz etwas auszusuchen, ne? Und ich habe mir zum Beispiel entschieden, ich möchte auch irgendwas im Drilling-Geschäft haben mit so Offshore und habe mich dafür Petrobras entschieden. Das ist Brasilien. Da ist noch ein bisschen politisches Risiko mit dabei. Weil es sonst zu langweilig wäre. Und dann auch die A-Aktie, gibt es zwei verschiedene Aktien, die kommen und halt die Preferred Shares. Ich habe mich für PBR A entschieden. Ich meine, wir können auch
Wäre
in
das die Preferred
Südafrika
oder die Commons?
die Preferred. Wir haben einen Discount und ich habe noch nicht verstanden, wo der Discount herkommt. Die kriegen im Prinzip die gleiche Dividende und
Was soll schon
naja,
schief gehen,
klar,
ne?
Delisting-Risiko, Lula ist ein bisschen sehr kommunistisch angehaucht. Ja, aber hey, da habe ich mich entschieden. Aber ich meine, ich habe erfahren die Tage, Kollege Frische Umwelt, war Brasilien dann doch nicht riskant genug. Der hat sich für kolumbianisches Öl entschieden.
Stabil, Alter.
Ja, das ist noch ein bisschen mehr Kommunismus dabei. Aber hey, noch mehr. Ja. Also, ne? Der, ja. Je nachdem, was deine Risikotoleranz ist. Bei mir war das bei Petrobras zu Ende. Wenn du mehr Bock hast, gehst du halt nach Kolumbien. Ne?
Barfuß, aber das war wieder so ein klassischer Fall für Barfuß oder Lackschuhe, ja? Sieg oder Spielerbruch. Was ich mich aber frage, also wieso sollte ich denn in ein Unternehmen investieren, was dann irgendwie Schieferdings da fördert? Was viel teurer ist.
Aus Schiefersand?
Ja, oder aus Schiefersand. Nach meinem Verständnis ist er jetzt teurer, als einfach offshore mit einer Bohrplattform zu bohren.
Ja. Zu fördern.
Ja, weil man wieso damit Geld sollte ich denn da kann, dann rein investieren?
Ja? Weil man damit Geld verdienen kann. Ich meine, Schiefersande haben längere Reserven. Ne? Also, wenn du hörst, dass der Olaf Scholz geht nach Kanada, um Öl und Gas da zu sichern, dann ist das in meisten Fällen halt Schiefersand, ne? Oder Öl aus Schiefersand, ne? Mhm. Dass irgendwo ist halt Öl auch begrenzt, ne? Und ja, okay. Schiefersande kann man noch länger benutzen. Also die haben größere Reserven.
Okay. Ja, weil sonst hätte ich gedacht, okay, das war mir nicht bewusst, weil sonst hätte ich gesagt, naja, wenn sich so eine Bohrplattform ab $35 rechnet, dann würde ich doch das nehmen, wo ich den günstigsten Einkaufskurs habe und dann die höchste Marge drauf habe, wenn ich sie da verkaufe.
Ja, aber, klar, aber wenn, das wissen wenn, halt auch viele, ne? Ja. Aber trotzdem kann man halt Geld verdienen mit anderen Sachen, ne?
Klar,
und
ja.
Irgendwo ist halt auch der Discounter höher, weil die halt mit kanadischem Öl oder mit kanadischen, die werden nicht mit West Texas Immediate bepreist, sondern ich glaube, das ist Western Canada Select oder so. Da ist ein Discount dazu, weil die halt das Öl und Gas nicht von den Flächen in Saskatchewan, also in der Mitte von Kanada an die Küste kriegen, um das da abtransportieren. Deswegen hast du mit Kanada einen Discount, dann ist das Ganze in Loonies oder CAD, Canadian Dollar. Da hast du ein bisschen Währungsrisiko oder auch Chancen, ne? Solche Geschichten. Klar ist das Problem am nordamerikanischen Öl.
Ja,
afrikanisches Öl gibt es auch, ne? Also das ist auch, wenn je nach der Risikotoleranz, ne? Nee, das Problem am amerikanischen Öl ist, dass man sagt, das ist jetzt wirklich gepiekt, ne? Also irgendwann ist auch das Öl leer, ne? Früher hattest du Ölwells, wo das Öl wirklich in Texas aus der Erde geschossen ist, mit Druck rausgekommen ist. Und jetzt musst du es halt frecken, ne, um das letzte Gas aus der Öl und Gas aus der Erde zu kriegen. So in Kanada hast du halt die Ölsande, kannst du sagen, da kannst du noch locker 20 Jahre mit produzieren. Wenn der Ölpreis bei $80 ist, dann ist das, keine Ahnung, langfristig siehst, je nachdem, ne? In kanadischen Dollar wären das wahrscheinlich dann 100 Cut oder so und dann hast du noch einen Discount, dann bist du bei 80 Cut fürs Barrel. Ja, ich meine, da kannst du auch irgendwo den Case machen, ne? Und irgendwo wird Öl und Gas gebraucht und so ein Fracking-Rig in der USA hält halt 3 Jahre. Da muss man neue drillen, neuen Fracking-Rig aufmachen.
Ja.
Deswegen wird halt immer Drills, also die, wo man gebohrt hat, aber noch nicht gefördert hat, ja. Das ist der Inventor, guckt man sich die Vorräte damit an.
Ja.
So in Kanada hast du halt eine andere Metrik, wie du dir das angucken kannst und du hast halt garantiert längere Sachen, ne? Reserven. Ich meine, es gibt für alles Vor- und Nachteile, je nachdem, wie schnell der Klimawandel funktioniert, aber ganz ehrlich, was heißt Klimawandel? Energiewandel, wie der vorbeigeht, ne? Aber selbst wenn wir die haben, ich sehe uns nicht irgendwie in 10 Jahren schon komplett das Öl verzichten. Indien sehe ich erst recht nicht in 10 Jahren auf Öl und Gas verzichten und Afrika erst recht nicht, ne?
Ja, genau, gerade die Schwellen und Entwicklungsländer, die werden halt die Stufen noch durchlaufen, durch die erste Weltländer, wenn man das jetzt noch so sagt, schon gelaufen sind. Also da wird eine Industrialisierung kommen, da wird die Mittelschicht wachsen, da wird der Luxus Einzug erhalten, wollen Leute dann dicke Autos fahren. Geile Butzen.
So an der Stelle müssen wir natürlich auf die Uran-Brudis hinweisen, ne? Die verstrahlten Kinder, die sagen, die Lösung ist Uran. irgendwo muss die Energie herkommen, ne? Sagen, Uran ist eine grüne Energiequelle, die ist sauber, ist sicher. Gut, das sagen sie, das sage ich jetzt nicht, aber ich sehe, dass man das sagen kann. Und
was soll schon schief gehen, wie man jetzt in Frankreich sieht, die ganzen Atomkraftwerke, die bisschen weniger Betrieb sind, weil das Wasser in den Flüssen zu wenig ist. Aber auch
Ja.
da, ne, klar, der gehört auch zur Energiewende dazu. Aber was ja auch wichtig ist, Öl muss mit Schiffen transportiert werden. Und auch bei Schiffen gibt es natürlich immer wieder große Unterschiede. Warum ist Schiff denn nicht gleich Schiff?
Ja, ich meine, ich habe es irgendwo angerissen, ne? Es gibt nicht nur Öl und Gas, sondern verschiedene Stufen und Klassen. Und so ist das bei den Schiffen nicht anders, ne? Ich meine, aktuell sind im Daily die Tankerbrudis sehr laut,
Ja.
weil das russische Gas, da wird ja jetzt umgeroutet über Malaysia, China, Indien und wird dann irgendwie woanders hingekarrt, ne? Wollen wir jetzt nicht sagen, wo. Aber irgendwo findet Öl halt seinen Weg. So, dann, ich meine, da gibt es verschiedene Tankerklassen noch, ne? Mit der Größe und Gewicht. Ich meine, wenn ich mir, Tanker ist bei mir eigentlich ein rotes Tuch, weil, hey, direkt nach Corona, nee, nicht Corona, nach dem Einmarsch von Putin war ich sofort dabei. Ich war überzeugt davon, ne? Der Weizenpreis war ich jetzt nicht so auf dem Trip, Weizen steigt, ne? Aber ich war, das ganze Öl wird nicht vom Markt verschwinden, sondern nur umgeroutet werden und dann ist der Bullcase für Tanker. So, dann habe ich mich halt für Tanker entschieden. Dann gab es den netten Herrn Minzmeier, der da gesagt hat, International Seaways, gute Tankerbude. Habe ich mir davon Aktien geholt. Dann habe ich noch nach Very Large Crude Carrier, VLCC, Klassen gesucht. Bin ich bei DHT angekommen und hatte mir dann eine schöne Deponie da voll gemacht. Aber ganz ehrlich, ich habe dann 2 Monate gewartet. Dann ist nichts passiert. Erstmal wieder hoch und runter. Dann sah es so aus, als ob Russland-Ukraine bald vorbei ist. Ne? Und dann wurde ich ungeduldig. Ne? Dann gab es irgendwo eine kleine Euphorie, dass das Tanker-Business funktioniert. Dann habe ich mit einem leichten kleinen Gewinn verkauft. Und ganz ehrlich, ich will da gar nicht auf die Kurse gucken. Ich glaube, das wären mit Aktien einfach nur ein Viertäscher gewesen. Ne?
Okay, krass.
Ja,
Aber du
ne?
bist zu früh
Dann,
raus dann.
ja, viel zu früh. Ich meine, ich bin mit
Ja,
10% oder so. Hey, warum
gut.
10%, wenn du also 4 Taschen haben kannst, ne?
Ja, klar. Gewinne
Und wir
begrenzen,
haben
du kennst es.
echt, ja,
Gewinne
total,
begrenzen,
deswegen.
Verluste laufen lassen. Ja, das lebst du ja eigentlich ganz klassisch vor. Finde ich auch geil. Aber ich finde es auch geil, dass du auch um die Ecke denkst. Ne? Du setzt dich hin und sagst dann, okay, das ist die aktuelle Situation. Was passiert jetzt? Oder was könnte jetzt passieren? Ja, Öl wird umgeroutet über andere Länder, muss natürlich aber trotzdem in die westliche Welt rein, um da verbraucht zu werden. Oder auch in die östliche Welt natürlich auch, aber vor allem auch in die westliche. Also, wie kriegen wir das von A nach B? Tanker. Von der Gedanke, da so ranzugehen.
Ja, das ist irgendwo ein Top-Down-Ansatz, den meine ich meistens verfolge, irgendwo von Makro-Sachen und dann runter auf das Unternehmen und ich fange nicht andersrum an. Aber ich habe so, ganz ehrlich, ich habe mich nicht genug damit beschäftigt gehabt. Ne? Das war der Gedanke, den hätte ich weiter verfolgen müssen. Mir war es nicht bewusst, wenn Tankerraten steigen, was das für eine Auswirkung hat auf den Kurs, was für Gewinne daraus entstehen. Wenn ich jetzt zurückdenke und mir das angucke, dann denke ich mir dumm. Aber hey, was dazugelernt, ne? Ich meine, da gibt es noch die Brudis, die da immer schön jeden Dip kaufen. Die werden aktuell noch belohnt. Aber das haben die Container-Brudis gesagt in 2021 auch, ne? Und das sind jetzt Container-Taschenhalter-Brudis geworden, ne?
Ja.
Also das ist
Also ich meine,
die
wenn
Antwort.
sich eine Bande im Daily bildet, dann sollte man schnell wieder aussteigen.
Ja, ich meine, Container sind auch noch irgendwo attraktiv und du kannst ja natürlich auch die Boxen kannst du einsteigen, ne? Also diese Schiffscontainer, die werden ja auch geleast von einem Unternehmen, ich glaube TGT oder so oder Triton heißen
Okay.
die, wenn ich das richtig habe. Die kann man, das ist eine Boomer-Aktie, ne? Dann setzt du darauf, dass die Dividende regelmäßig steigt. Das war nicht so meine Welt, ne? Aber im Nachhinein ist das auch ein guter Investment-Case gewesen. Die steigt auch nur, wenn ich mir die ab und zu angucke. Wo ich aber noch groß bei den Schiffchen dabei bin, ist GSL. Ich glaube, du hattest einen anderen Gast hier im Podcast, der schon mal GSL angerissen hatte. Ich weiß gerade nicht mal
Ja,
wer.
könnte Joken gewesen sein.
Ja,
Also Joken ist ja auch in Zim drin gewesen, relativ doll. Ansonsten hatte ich
also
noch
wenn man
keinen, mit dem ich
Container
über
gespielt
Schiffe
hat, dann ist
geredet
man
habe.
auch in die Schiffslesser gegangen, die an die Containerschiffe die Schiffe leihen oder ne?
Ja.
ist die logische
Ah,
Folge,
stimmt,
ne?
doch, doch,
Wenn
doch, ja, könnte sein, dass
die
du recht hast.
Containerschiffe Geld scheffeln, dann ist das Risiko, dass die Verträge ausgesetzt werden, sehr gering. GSL läuft sehr gut. Ich meine, ich bin bei plus minus null, aber hey, 8% Dividendenrendite, die zahlen sie regelmäßig und ich glaube daran, dass das Unternehmen grundsätzlich unterbewertet ist und ich werde entschädigt für die Wartezeit, bis das fair bewertet wird über eine Dividende. Das ist auch einer der wichtigen Punkte, die ich erkannt habe. Value geht nicht ohne Shareholder Returns. Ansonsten funktioniert das nicht. Grüße gehen raus an die Stahlbande und CLF. Mit Shareholder Returns sähe das Ganze deutlich anders aus, aber hey, das ist halt so gewesen. Nö, und das sind so
Ja.
meine Schiffchen. Ich hatte mal, es gibt ja noch die ganzen Dry Bulk-Sachen, die halt Eisenerz und Kohle verschiffen, ne? Oder auch, ich glaube, Weizen wird ja auch verschifft, ne? Da hatte ich auch mal einen kleinen Penny gehabt, aber ich glaube, der ist selbst für Penny okay, ein Podcast ist der zu sehr Penny, weil der sieht auch
Okay.
wie der größte Shitcoin aus. Den habe ich jetzt auch aber erst vor kurzem verkauft, deswegen bin ich happy, mit einer kleinen Position da gespielt zu haben. Das kleine Schiffchen, die Kenner kennen es. Der Rest muss in meine DMs sliden, damit er diesen wunderbaren Penny oder Shitcoin oder Scam
Ja,
Aktie kennenlernt, aber
geil. Okay, aber also du machst dir auf jeden Fall Gedanken, was deine Investments angeht. War jetzt wenig für die Welt Nachhaltiges dabei, außer eben hier Fuck for Forest mäßig investieren in Öl, Gas, was war noch Kohle?
Oh, ich habe Siemens Energy Taschen. Zählt das?
Ei, ja, okay.
Wir machen, glaube ich, irgendwas mit nachhaltigen Sachen, ja. Da gab es einen Brudi hier, Hyptos Gabber. Den sieht man auch selten im Daily noch. Der war
Stimmt.
früher aktiv. Der ist jetzt viel im Schmelzunter aktiv. Grüße gehen
Okay.
raus. Der hatte mich, oder was heißt der? Der war auch ein sehr großer Siemens Energy Aktionär gewesen. Ich habe die zum S-Broker transferiert, Taschensammlung. Ich denke mal, dass das Unternehmen die richtigen Schritte macht, jetzt vor allem, wo sie Siemens Gamesa aufgekauft haben. Aber die Spanier konnten halt nicht planen. Hoffentlich kriegt der Joe Quesa das jetzt hin. Ich glaube, der ist da im Aufsichtsrat.
Genau, ich wollte
Ansonsten
gerade sagen, er
kenne
ist ja.
ich bin relativ zuversichtlich, dass er das hinkriegt. Ansonsten habe ich nur eine kleine Position und einen Döner als Dividende pro Jahr.
Auch
Und
gut.
freie Tickets zur HV, ne? Das darf man nicht
Ja,
vergessen.
bisschen umsonst, geil.
Ja, nö.
Okay, okay.
Ansonsten habe ich wirklich, dass sowas Nachhaltiges fehlt, meine. Ich habe Uran-Pennies noch. Die
Ja.
suchen in Afrika Uran, aber das ist irgendwo nachhaltig. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass meine Deponie die nachhaltigste ist. Ich bin
Nee,
in der
nee, nee, nee.
Zugbande noch drinne. Das ist auch noch rot. Das ist Alstom. Gute
Ja.
Aktie. SGL Carbon bin ich auch großer Fan von, aber ist auch nicht so sehr nachhaltig.
Ja.
Susanne Klatten ist da ausgestiegen, deswegen muss ich das demnächst überdenken, weil ich war eigentlich Susanne Klatten BMW. Ah, ja, ich glaube, der größte BMW-Aktionär, glaube ich, ist sie, oder zweitgrößter
Ja.
zusammen mit ihrem Bruder. Die war da im
Ja.
Aufsichtsrat, deswegen habe ich da mal Aktien gekauft, als das Sport billig war noch im Corona. Aktuell kann man das mit guten Gewinn verkaufen, aber warum mit gutem Gewinn verkaufen, wenn man es auch wieder rot werden lassen kann,
Genau.
ne?
Das ist wichtig,
Ja.
die Sachen wieder dann ins Rote zu reiten. Wie gesagt, Steuern optimieren, Gewinne begrenzen. Aber auf jeden Fall, okay. Also, wenn jetzt Klimaschützer bis hierhin gehört haben, bluten ihnen wahrscheinlich die Ohren.
Also sagen wir
Also,
mal
ich.
so, ich habe Pläne, dass mein Depot nicht mehr so energielastig werden wird. Ich
Ja.
liebäugle aktuell mit einem Zinnpenny aus Afrika.
Ja.
Und weil man das natürlich auch für die Energiewende braucht, weil wir machen uns ja
Ja.
nichts vor, Zinn wächst nicht in Bäumen in Deutschland, sondern er muss ja irgendwo herkommen. Das braucht man. Ich will demnächst der Semi bei unter der Semi-Bande beitreten. Den Drohnentarz hießen sie mal eine Zeit lang.
Ja.
Ne? Aber ich sehe noch nicht, Semis sind auch sehr zyklisch. Und die hatten zwar jetzt einen kleinen Push gehabt, immer wieder, aber ich sehe, muss mal gucken, ob ich da irgendwann zugreife. Aber das würde natürlich mein Depot nachhaltiger machen, ne? Weil Technik braucht man halt Semiconductors für.
Ja, klar.
Ne, aber
Also
ansonsten macht
ansonsten
das
auch
nichts.
gerade ein guter Bereich ist, glaube ich, auch jetzt so kurz nach der SVB-Pleite Bankenindustrie. Kann man, glaube ich, auch nicht viel verkehrt machen.
Ja, ich hatte
Die
gestern
haben ja jetzt viel
einen.
verloren, die gehen bestimmt bald wieder hoch.
Ich bin großer Fan von der Citigroup. Aber ich bin noch nicht bereit dafür, bei $44, mein gestern hatte ich überlegt, Citigroup Aktien mir zu kaufen. Aber ganz ehrlich, ich habe einen Put verkauft, den habe ich aber heute schon wieder geschlossen, einen Weekly Put. Deswegen habe ich jetzt am Crash, am großen Bankencrash teilgenommen, aber nicht langfristig aufgebaut, wenn ich ehrlich bin. Muss mal gucken. Aber die Frage ist halt, wenn man den Dark Donk glaubt, dann ist es ja erst noch der Anfang und es wird noch viel mehr zerbrechen und wir werden alle untergehen. Und dann werden uns nur unsere DRS-ten GME-Aktionäre retten können, die ihre Aktien in Sicherheit gebracht
So ist das. Atacama, willst du heute noch irgendwas loswerden? Oder
haben. Ach,
hast du dich leer
Quatsch.
geplappert?
Ah, nee, ein wichtiger Punkt, den wir noch ansprechen müssen, ist, wir müssen einen Buchclub wenigstens aufmachen. Also,
Okay.
es gibt teilweise viele, die wirklich im Daily interessante Wirtschafts- und Finanzbücher vorstellen. Und das ist jetzt nicht nur Querz, der regelmäßig davon berichtet, wie er Bier trinkt und ein schickes Buch liest. Der wird das ja nie hören hier, weil er eine Aversion von Podcasts hat. Deswegen können wir ruhig hier das ansprechen. Aber es gibt auch noch andere, die hatten mir, sind mir sogar in die DMs geslidet und haben gesagt, ja, du hattest das eine Buch da kurz angesprochen oder und wie hast du es zu Ende gelesen? Wie war das? Das war dann jetzt hier das relativ bekannte Chip War von Chris Miller. Da gab es jetzt auch einen anderen Kollegen, der sich das geholt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der gute heißt. Der ist Financial Times Bestseller, Wirtschafts- und Finanzbücher, solche Sachen lese ich halt meistens. Und es gibt aber auch noch nette andere Bücher, die vorgestellt werden. Hier der Wiener Kollege, mein Name auf LSD, hat ja eine Initiative gestartet. Gambaro, der Lappen, hat auch immer mal wieder nette Bücher, glaube ich, angesprochen. Der ist da, glaube ich, auch irgendwo interessiert. Aber wenn
Okay,
er
ja,
eher
geil.
in die Bücher driftet, von der, seinen P. Aber hey, mal jedem das seine, ne? Hauptsache irgendwelches Interesse am Kapitalmarkt, mit Spaß an der Freude mit anderen darüber reden können. Und dafür bin ich ja auch Mauerstraßenwetten dankbar, dass man sich da mit Gleichgesinnten unterhalten kann und über Taschen reden kann. Ne? Das ist schon lustig. Ne?
Auf jeden Fall, genau. Ich meine, modebewusste Leute sprechen über andere Taschen, aktienbewusste Leute sprechen bei Mauerstraßenwetten über ihre Taschen im Depot. Ich finde den Buchclub sehr spannend. Das nehme ich mal mit in die Modrunde und wir werden da uns
Ach, ich
sehr
glaube das
agil
wohl.
an unserem Kanban-Board langarbeiten, ja, so wie auch unser Vorstandsvorsitzender Tobi und Gründer Tobi sich sehr agil an seinen Tickets langarbeitet. Ja,
Ich
ich
kann ein
glaube, der.
Jira-Ticket aufmachen oder ein Fax schicken, ne, wenn euch das lieber ist.
Ja, du, also ich habe gehört, Fax soll es bald geben.
Ich
Ja,
bin gespannt, ja. Ich werde es
das
austesten.
wird ausgedrückt und rennt durch den Schredder, aber wir sind per Fax erreichbar.
Hört sich sehr gut an, ja.
Nein, nee, also wirklich, no shit, wir sind am Faxgerät dran.
Ja, du,
Kann
ich
ich
habe
jetzt.
vor einem halben Jahr auch, nee, vor 2 Monaten habe ich auch beruflich einen Fax gekriegt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Aber
Digga,
ich
ich
habe
weiß nicht mal, wie
keinen.
man einen Fax schickt.
Ja, ich
Ja,
auch nicht, aber irgendwie beim Drucker geht das so.
Das.
Der Drucker in der Niederlassung von uns kann das? Ah,
Ja.
keine Ahnung, wie das funktioniert. Wilde Technik. Fax
Ja.
ist mir suspekt.
jeden Fall. Gut, Atacama, dann danke ich dir für deine Zeit, für den Input, ja, rund um Investments in Öl, Gas, Kohle, Schiffe, alles drum und dran, was wir noch gesprochen haben, ja, deine Historie an der Börse. Ich glaube, da war viel Spannendes dabei. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht. War eine sehr kurzweilige Runde mit dir. Und dann bleibt mir zum Abschied nur zu sagen: Grüß mir deine Frau und meine Kinder. Mach's gut, bis dann. Ciao.
Ciao.
Achso, der Risikohinweis. Ja, also, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die BaFin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann. Ciao.